ARD. Alles Geschichte. Der History Podcast.
Immer dichter wird der Flockentanz. Die Mengen, hochgestaffelt, turmhoch zur rechten und zur linken, verschwimmen im Schneefall.
Garmisch-Partenkirchen, 6. Februar 1936. Es schneit. Endlich. Und so sehnsüchtig hat der oberbayerische Ort wohl noch nie auf Winterwetter gehofft.
Denn ohne Schnee wird's schwierig, Olympische Winterspiele abzuhalten, die an diesem Tag am Fuße der Alpen beginnen sollen. Und im Jahr 1936 gibt es außer Schneewolken keine andere Quelle für weiße Flocken, Schneekanonen oder Kunstschnee. Das alles wird erst viel später erfunden.
Aber die Schneewolken halten sich bis kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele zurück. Es ist zu warm. Es regnet sogar im Februar. Das war damals noch wirklich eine Seltenheit. Hinter vorgehaltener Hand wird bis kurz vor der Eröffnung geraunt. Es könnte ein großer Reinfall werden. Man tuschelt von den Olympischen Frühlingsspielen. Der Albtraum der Organisatoren scheint nun wahr zu werden. Aber wen sollte das Hitler-Regime denn bitte für das zu warme Wetter zur Verantwortung ziehen? Welcher Kopf soll rollen, wenn es im Februar nicht schneit?
Tatsächlich sieht es bis Anfang des Monats echt nicht gut aus mit der Schneelage. Föhnwinde machen das Wetter nämlich mild. Die Hänge oberhalb von Partenkirchen, rund um die beiden großen Sprungschanzen, sind mehr grün als weiß. Um wenigstens die Pisten weiß zu bekommen, schaffen 1500 Männer des Reichsarbeitsdienstes Schnee aus höheren Lagen hinunter ins Tal.
Aber dann, kurz vor der Eröffnung der 4. Olympischen Winterspiele, kommt es zum Temperatursturz. Und ein kräftiges Tiefdruckgebiet sorgt für Schnee satt. Das Bangen um den Schnee schafft es damals auch, die Nachrichtenagenturen und damit die Zeitungen zu beschäftigen. Am 3. Februar geht über die Fernschreiber die Nachricht hinaus:
Schneefall in Garmisch-Partenkirchen, Winterolympia gesichert.
Bis zum 4. Februar beträgt die Schneedecke im Tal ungefähr 20 Zentimeter.
Und so kann Adolf Hitler am Vormittag auf dem Balkon des Olympiahauses in Garmisch im dichten Schneefall die ersten Spiele unter dem Hakenkreuz eröffnen.
Ich erkläre die 4. Olympischen Winterspiele 1936 in Garmisch-Partenkirchen für eröffnet.
Und damit startet die Propagandashow in Weiß, in der Nazi-Deutschland testen will, wie die internationale Öffentlichkeit den Hitlerstaat wahrnimmt, der schon 1935 beschlossen hat, Jüdinnen und Juden vom öffentlichen Leben auszuschließen, Regimekritiker zu verhaften und ins KZ zu bringen. Wie groß wird die Kritik aus dem Ausland werden? Werden die Spiele vielleicht sogar boykottiert oder kann das Nazi-Regime sein wahres Gesicht verbergen für knapp 2 Wochen Olympia im Schnee?
Und damit sind wir wieder mittendrin bei Alles Geschichte. Wie war das damals? Und wir fragen uns diesmal, wie das denn damals war, als die Olympischen Spiele ihre Unschuld verloren haben. Mit dir, Christian Schaaf.
Und dir, Michael Zametzer. Doch leicht und heiter sind diese Spiele wirklich nicht. In Garmisch sind zur Sicherheit Hitlers 6000 SA- und SS-Männer abgestellt. Und das hat einen sehr konkreten Anlass. 2 Tage vor der Eröffnung wurde in der Schweiz der Chef der dortigen NSDAP-Organisation, Wilhelm Gustloff, von einem jüdischen Studenten in Davos erschossen. Hitler und die NSDAP-Spitze sind geschockt und alarmiert. Kann sowas auch in Garmisch passieren?
Und diese SA- und SS-Männer gehen bei ihren spontanen Durchsuchungen von Olympiagästen und von Zuschauern nicht zimperlich vor. Dabei sind zumindest die bekannten Regimegegner aus Garmisch-Partenkirchen schon lange vor den Spielen in die KZs deportiert worden. Laut Schätzungen müssen das etwa 200 Personen gewesen sein.
Aber zur Eröffnungsfeier reisen etwa 60.000 Menschen in den Ort mit etwa 12.500 Einwohnern an. Eine mehr als unübersichtliche Situation.
Bei den Olympischen Spielen ehrenhafte Kämpfer zu sein und die Regeln der Spiele zu achten. Wir nehmen teil in ritterlichem Geiste zur Ehre unserer Länder und zum Ruhme des Sports.
Aber eigentlich lieben die Nazis ja solche Spektakel. Die Nürnberger Reichsparteitage zum Beispiel hatten hunderttausende Teilnehmer. Die Veranstaltungen waren streng durchchoreografiert und haben so ihre ganz eigene Wirkung für die NS-Propaganda entfaltet. Die Olympischen Spiele aber sind den Nazis eher so in den Schoß gefallen. Rudolf Hess, der Stellvertreter Hitlers, gibt im September 1936, also nach den Olympischen Spielen in Deutschland, freimütig zu, welch großes Glück der NS-Staat denn bei der Vergabe der Spiele nach Deutschland gehabt hat.
Dass die Olympischen Spiele überhaupt nach Deutschland kamen, sind so glückliche Fügungen, dass wir es nicht besser hätten einrichten können, wenn wir selbst das Schicksal zu beeinflussen gehabt hätten. Niemals wären die Olympischen Spiele nach Deutschland gelegt worden, wenn die Abstimmung über ihren Ort stattgefunden hätte, nachdem wir an der Macht waren.
Die Spiele wurden nämlich schon 1931, also vor der Machtübernahme durch die Nazis, vom IOC an Deutschland vergeben. Zunächst dachte man dabei in erster Linie an die Sommerspiele in Berlin, die im August 1936 stattfinden sollten. Mit der Vergabe erhält das Deutsche Reich aber auch das Recht, olympische Winterspiele abzuhalten. Die sind bisher nur dreimal zustande gekommen. Winterspiele sind damals ziemlich exotisch in der Olympiageschichte der Neuzeit, die 1896 beginnt. Der Erfinder der modernen Olympischen Spiele, Pierre Coubertin, ist nämlich gegen Wettkämpfe im Schnee, weil es die im antiken Griechenland ja auch nicht gegeben hat. Doch als Coubertin 1920 aus dem Internationalen Komitee aussteigt, ist der Weg frei für Winterspiele.
Und die gibt es zum ersten Mal in Chamonix am Fuße des Mont Blanc und dann in St. Moritz in der Schweiz und in Lake Placid in den USA. Deutschland tut sich da etwas schwer, einen geeigneten Ort zu finden, der in diese Reihe passt. Und sein richtig alpiner Winterort, das wären eigentlich die beiden Gemeinden Garmisch und Partenkirchen am Fuße der Zugspitze, mit etwa 6000 Einwohnern pro Ort. Getrennt sind die beiden Orte nur durch den Fluss Partnach und durch Eisenbahnschienen. Und die Rivalität der Garmischer und der Partenkirchener, die ist legendär. Man ist entweder Garmischer oder Partenkirchener, nichts dazwischen.
Den Nationalsozialisten ist das alles zu kleinteilig und zu uneinheitlich. Olympia in zwei bayerischen Dörfern? Undenkbar. Das Deutsche Reich soll bei den Olympischen Spielen als geschlossene Einheit auftreten. Deshalb ist ab 1935 dann Schluss mit dem Nebeneinander der beiden Gemeinden. Die werden nun zu Garmisch-Partenkirchen zwangsvereinigt. Der garmische Historiker Alois Schwarzmüller sagt, der Gemeinderat, in dem nicht wenige Nationalsozialisten saßen, hat diese Entscheidung nicht unbedingt aus freien Stücken unterstützt und wurde deshalb bei einem Treffen mit dem Gauleiter Alois Wagner massiv unter Druck gesetzt.
Dort sind sie dann erschienen und dort wurde ihnen dann erklärt, der Gauleiter hat eben angerufen, der saß gerade in seinem Häuschen in der Nähe von Unterammergau und hat also München instruiert, wenn die garmischen Gemeinderäte weiter Schwierigkeiten bereiten, dann werden sie alle ins KZ Dachau gebracht werden. Und dann war eigentlich der Widerstand gebrochen, denn Dachau kannte man. In Garmisch-Partenkirchen sind 33, 34, 35, etwa 40 Menschen in Dachau gewesen. Man wusste also, was Dachau bedeutet.
Die Garmischer Gemeinderäte stimmen also nicht unbedingt freiwillig zu und sie müssen danach zurücktreten. Die neue Gemeindeführung von Garmisch-Partenkirchen wird dann nicht mehr gewählt. Sie wird von nun an durch die NS-Verwaltung ernannt.
Übrigens, um die Organisation und den Bau der Sportstätten für Olympia mitzufinanzieren, wird in Garmisch eine neue Gemeindesteuer eingeführt. Interessant ist, dass der dort wohnende Komponist Richard Strauss, der ja die Olympia-Hymne für die Olympischen Spiele 1936 komponiert hat, sich weigert, diese Steuer zu zahlen. Er sagt, er denke nicht daran, diesen Sportunfug zu finanzieren. Ob er sich dann später auch noch geweigert hat, wissen wir aber nicht.
Die Nazis jedenfalls müssen sich damals mehrfach verdrehen, um so etwas wie Olympische Spiele überhaupt gut zu finden und dann auch noch zu organisieren. Denn noch in der Weimarer Republik war die NSDAP strikt gegen die Ausrichtung von Olympischen Spielen. Die sind ja als Beitrag zur Völkerverständigung und als friedlicher Wettbewerb angelegt.
Das aber wiederum steht gegen das Weltbild der Nationalsozialisten. Die Völker der Welt stehen in einem gegenseitigen Überlebenskampf, sagen sie. Krieg zwischen Völkern dient dazu, den Stärksten zu ermitteln, der dann über die anderen herrschen soll. Warum also wird Nazi-Deutschland nun zum Ausrichter dieses friedlichen Völkersportfests Olympia? Die Frage haben wir der Historikerin Jutta Braun vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam gestellt.
Das lief der Weltanschauung im Grunde diametral ja entgegen, der NS-Weltanschauung, die ja auf rassische Überlegenheit setzte, die auf aggressive Expansion setzte. Und so ein Völkerfest unter dem Hakenkreuz, ein friedliebendes, schien ein Widerspruch zu sein. Man muss aber natürlich sagen, dass die Nationalsozialisten bei aller rückwärtsgewandten Blut- und Bodenideologie auch immer gewusst haben, die modernen Elemente der Gesellschaft für sich zu nutzen, sei es in medialer Hinsicht, sei es in Mobilitätstechnik, Waffentechnik. Und Sport war ja nun eine hochmoderne Angelegenheit und eine perfekte Bühne, um sich als starke Nation darzustellen. Und das haben die Nationalsozialisten eben sehr, sehr schnell begriffen und dann dieses Spektakel für sich instrumentalisiert.
Und so wird Olympia ein Propagandaprojekt der Nazis. Reichssportführer Hans Tschammer und Osten hat kurz nach der sogenannten Machtergreifung diese Zielmarke vorgegeben.
Deutschland hat zwei große Aufgaben zu erfüllen. 1936 aufzutreten als gütiger Gastgeber für alle Nationen, die zu den Olympischen Spielen kommen, und ebenso als Teilnehmer. Sie sehen also, dass sportlich, technisch, organisatorisch vor uns eine herrliche, große nationale Aufgabe erstehen.
Und diese herrliche Aufgabe bedeutet nicht wenig Arbeit. Ein Skistadion, eine Bobbahn, eine Abfahrtsstrecke, Eishockey- und Eiskunstlaufflächen müssen entstehen. Aber so kann das NS-Regime von 33 bis 36 den Spielen seinen ästhetischen Stempel aufdrücken, erzählt Historikerin Jutta Braun.
Man hat Großbauten errichtet, die bis heute ja auch eine gewisse Strahlkraft haben. In Berlin ist es das Olympiastadion und in Garmisch das Skistadion. Das war ja eine größere organisatorische Anstrengung.
Über 2,6 Millionen Reichsmark kosten die Spiele in Garmisch-Partenkirchen dann am Ende. Nicht zuletzt, weil beim Bauen der Anlagen nicht wirklich gespart wird.
Wir haben ja noch keinen Krieg. Das Reich ist wirtschaftlich durch die Umstellung auf Rüstungsproduktion und durch die ganzen Bauprojekte der NS-Regierung im Aufschwung.
Und so kann jede Menge Geld in das Projekt Olympia gepumpt werden. Außerdem drängt die Zeit. Die Bauarbeiten für das Olympiastadion in Garmisch beginnen 1934. Alles wird mit dem Arbeitseinsatz von Menschen vor Ort gebaut, in nur 106 Tagen. 550.000 Reichsmark kostet das Stadion. Das sind heute ungefähr 2,8 Millionen Euro.
Dabei ist das Stadion gemessen an heutigen Anlagen und auch verglichen mit dem Olympiastadion in Berlin eigentlich recht klein. 9.000 Menschen haben darin Platz. Eine Kühlanlage pumpt Ammoniak durch ein 22 Kilometer langes Rohrsystem, um die Eisfläche zu schaffen.
Und die Bobbahn wird von Grund auf modernisiert. Eine Wasserleitung soll eine schnelle Vereisung ermöglichen.
Was kurz vor Beginn der Spiele aber die schon erwähnte Föhnwetterlage verhindert. Deshalb hat man in nächtlicher Arbeit zentimeterdicke Eisplatten aus dem hochgelegenen, zugefrorenen Eibsee gesägt, um die Bobbahn endlich vereist zu bekommen.
Und die Bobs werden mit einem elektrischen Aufzug nach oben gefahren. Die Streckenposten waren mit Telefonverbindungen miteinander vernetzt. Ein besonderer Streckenabschnitt der Bobbahn ist die sogenannte Bayernkurve.
Die hat bei früheren Wettbewerben auch 4 Leben gekostet.
Und jetzt für die Spiele wird sie mit 20.000 Eisziegeln ausgekleidet und erst kurz vor der Öffnung wird sie fertig. Aber die Ziegel halten nicht stand. Deshalb gibt es so viele Stürze in der Bobbahn.
Vorkurve der Bayernkurve, etwas geschleudert in der Bayernkurve. Du hoch, Herrgott nochmal! Und gestürzt! Alle 4 Fahrer liegen auf der Bahn und alle 4 Fahrer stehen auf, Gott sei Dank, und der Bob fährt alleine dem Ziel zu.
Insgesamt halten sich die Missgeschicke bei den Wettkämpfen auf der Bobbahn aber in Grenzen. Ansonsten gewinnen die Athleten die vom Regime gewünschten Medaillen. Die deutsche Mannschaft schafft es nach den Norwegern auf Platz 2 in dem Medaillenspiegel. Highlights sind unter anderem die Wettkämpfe in der neuen Disziplin Alpine Kombination mit Franz Pfnür als ersten Goldmedaillengewinner überhaupt in dieser Disziplin.
Franz Pfnür fährt vorsichtiger als Bürger. Er fährt nicht so schnell, nimmt die Tore ausgezeichnet, sieht ganz genau, wie er fahren muss. Immer vorher, wenn er durch das eine Tor durch ist, sieht er, wie er das nächste nehmen muss. Und jetzt ist er unseren Blicken schon entschwunden und nähert sich dem Ziel.
Auf der letzten Schräge zum Ziel. Nimmt Pfnür wunderbar alle Tore, er ist jetzt 1:07 unterwegs. Noch das letzte Tor, die Zeit ist viel besser.
Er profitiert auch davon, dass die Schweiz und Österreich ausgeschlossen sind von den Spielen, weil sie professionelle Skilehrer an den Start bringen wollten, was aber gegen die olympischen Regeln verstößt. Nur Amateure dürfen bei Olympia mitmachen.
Kaum kannte sie, jetzt wird das über, wird sie es haben, sie hat es durch. Sie gleitet in steiler Fahrt, sie schwingt den Hügel vor uns noch einmal an und gleitet dann zum Ziel hin. 55 Sekunden, noch 100 Meter über dem Ziel. Eng geführte Bretter, wunderbar einwandfrei die Tore nehmen.
Christelkranz, das vorletzte Tor, noch eine Schusskranz. Hopp auf!
Überraschungsstar ist die 22-jährige Christel Kranz. In der neuen Disziplin der alpinen Kombination gewinnt sie überraschend Gold beim Slalomlauf auf dem Gudiberg, obwohl sie nach einem Sturz 19 Sekunden verloren hat. Sie ist damit die erste olympische Alpinsiegerin überhaupt.
Also eine Besonderheit bei den Spielen von Garmisch-Partenkirchen war ja, dass erstmals der alpine Skisport stattfand. Dagegen hatten sich die skandinavischen Länder lange gewehrt, weil sie in der nordischen Kombination immer reüssiert haben und diesen Vorsprung natürlich gerne behalten wollten. Aber schließlich und endlich hat man dann dem Druck der anderen Länder nachgegeben und diesen Skisport auch zugelassen. Das war natürlich auch deswegen wichtig, weil Skisport natürlich immer stärker auch eine Freizeitgestaltung zumindest für die Eliten war und man einen gewissen Publikumseffekt hier sich natürlich von versprach.
Ein weithin sichtbares Symbol für Olympia 1936 ist die neu gebaute Schanze auf dem Gudiberg. Dort hat es früher schon eine Schneeschanze gegeben für Olympia, aber soll natürlich eine neue her, eine Holzkonstruktion. Der kritische Punkt, also die maximale Sprungweite dieser Schanze, liegt damals bei 80 Metern.
Oben am Gudiberg, auf hohem Turm. Die riesige Schale ist mit dem olympischen Ringen geschmückt, schlägt die rote Flamme in den Schneenebel hinein. Und an der großen Sprungschanze des Spezialsprunglaufs, die sich turmhoch emporreckt in den Fichtenwald hinauf, steigt die olympische Flagge zur letzten Spitze des Mastes empor.
Die Schanze wird in den 1950er Jahren dann mit einer Stahlkonstruktion ausgestattet und erst 2007 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.
Ja, sportliche Höhepunkte, schön und gut, aber wie konnte das faschistische Deutschland überhaupt in die Lage kommen, Olympiagastgeber zu werden? Das liegt daran, wir haben es vorhin schon einmal erwähnt, dass die Spiele schon 1931 vergeben wurden. Also noch zu Zeiten der Weimarer Republik. Für die erste Demokratie auf deutschem Boden sollte das nämlich die große Chance sein, sich in der Welt als stabiler und verlässlicher Staat zu präsentieren.
Eigentlich sollte es Olympia im Deutschen Reich schon 1916 geben. Dem hat aber der Erste Weltkrieg einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und nach 1918 war Deutschland international isoliert, weil ja laut Versailler Vertrag Schuld am Großen Krieg. Deshalb hat es auch bis 1931 gedauert. Da konnte sich Berlin aber dann gegen Barcelona durchsetzen.
Ja, und dann kam Hitler.
Ja, und nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 merkte die Welt schon schnell, was für ein Staat Deutschland da werden würde. Auch in sportpolitischer Hinsicht.
Wie also sollte der olympische Geist in Deutschland einziehen können? Immerhin durften Juden ja überhaupt nicht mehr Mitglied in einem Sportverein sein, von den wenigen rein jüdischen Vereinen mal abgesehen.
Und 1935 ließ Hitler den Reichstag, der natürlich nur noch aus Nationalsozialisten bestand, die sogenannten Nürnberger Rassegesetze verabschieden, die Grundlage für die systematische Entrechtung und Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung in Deutschland.
Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten.
Das muss doch wohl vor allem in den USA hohe Wellen geschlagen haben, oder?
Naja, das Internationale Olympische Komitee war schon kurz nach der Machtergreifung 33 skeptisch, ob dieses nationalsozialistische Deutschland denn wirklich die Grundwerte der Olympischen Charta, also Gleichberechtigung, gegenseitigen Respekt, Völkerverständigung, überhaupt achten würde. Und als am 1. April 1933 dann Reichspropagandaminister Josef Goebbels zum Boykott jüdischer Geschäfte aufrief, da wurden international Stimmen laut, die Deutschland als Austragungsort für Olympia 36 in Frage stellten. Die New York Times titelt schon am 18. April 33:
Berlin droht Verlust der Olympischen Spiele. Der antisemitische Kurs der Hitler-Regierung kann Ausweichen nach Rom oder Tokio bedeuten.
In Paris entsteht 1935 ein Comité International pour le Respect de l'Esprit Olympique, in dem deutsche linksintellektuelle Immigranten wie Heinrich Mann ihre Stimme erheben.
Die heftigsten Boykottforderungen kommen aber dann doch aus den USA, dort vor allem von der linken und der liberalen Seite der Politik. Richter Jeremiah Mahoney ist in den 1930er Jahren Präsident der Amateurathletenvereinigung AAC und zusammen mit dem Gouverneur von New York und Massachusetts entschiedener Gegner von Olympia 36 unterm Hakenkreuz. Interessant, sie sind allesamt stramme Katholiken und begründen einen Boykott vor allem mit der antichristlichen Haltung der NS-Ideologie und weniger mit dem Antisemitismus der Nazis.
Einen Boykott will aber auch Ernest Lee Jahnke, protestantisch-deutscher Abstammung und Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees, von dem er aber schließlich ausgeschlossen wird.
Übrigens der einzige Rauswurf in der über 100-jährigen Geschichte des Komitees.
Sein Nachfolger ist Avery Brundage. Der Avery Brundage, der 1972 nach dem Olympia-Attentat in München übrigens verkünden wird, The Games must go on, die Spiele müssen weitergehen, aber das nur am Rande.
Und viel wichtiger, Brundage ist entschiedener Gegner des Boykotts. Und er gibt den Nazis sogar die Schützenhilfe und sagt, bei mir zu Hause in meinem Club in Chicago sind auch keine Juden zugelassen, also habt euch nicht so.
Es kommt 1935 zu einer Abstimmung über den Boykott und Brundage schafft es, quasi über Nacht zusätzliche Delegierte zu aktivieren und erreicht im Dezember 35 eine knappe Mehrheit von 2 Stimmen für die Teilnahme an den Spielen in Deutschland. Hat sich das Internationale Olympische Komitee also damit zum Handlanger der Nazis gemacht, in Sachen Olympia zumindest?
Naja, das IOC nötigt dem Regime in Berlin schon eine schriftliche Zusage ab, die Richtlinien und Werte der Olympischen Charta einzuhalten. Und auch Reichsinnenminister Frick ist sehr schnell mit der Beteuerung, Deutschland werde sich an die Regeln halten und jüdische Sportlerinnen und Sportler auch zulassen. Das genügt dem IOC dann auch offenbar.
Wie gesagt, das alles findet ja im Jahr 1935 statt, dem Jahr der Nürnberger Rassegesetze. Und die Stimmung in der deutschen Bevölkerung, auch in Garmisch-Partenkirchen, ist auch, sagen wir, bedenklich für ein freies und tolerantes Sportfest.
Karl Ritter von Hall, Präsident der 4. Olympischen Winterspiele, schickt auch schon eine Warnung vom Fuß der Zugspitze nach Berlin. Er fürchtet Ausschreitungen gegen Juden im Werdenfelser Land, weil die Stimmung so aufgeheizt ist durch die Propaganda. Deshalb will er für die Dauer der Spiele keine Feindseligkeiten sichtbar werden lassen.
Wir Deutsche wollen der Welt auch auf diese Weise zeigen, dass wir die Olympischen Spiele getreu den Befehlen unseres Führers und Reichskanzlers zu einem wahren Fest des Friedens und der aufrichtigen Verständigung unter den Völkern gestalten werden.
Das NS-Regime rüstet daraufhin zeitweise ab. Die damals verbreiteten Schilder mit der Aufschrift »Juden sind hier unerwünscht« und die Schaukästen des NS-Hetzblattes »Der Stürmer« werden entfernt. Die Angst vor einem internationalen Boykott der Spiele von Garmisch-Partenkirchen ist bei den Nazis dann offenbar doch zu groß. Und deshalb macht das Regime Kompromisse, zumindest für die Dauer der Spiele, sagt die Historikerin Jutta Braun.
In ideologischer Hinsicht hatte man im Grunde genommen ein riesiges Problem, sowohl was die Zuschauer betrifft, als auch was die Athletinnen und Athleten betrifft, die starten sollten. Denn man hat ja damals schon sehr scharfe antisemitische Propaganda verbreitet. Und als Garmisch-Partenkirchen endgültig den Zuschlag bekommen hatte beim Olympischen Kongress 33, hatte man nochmal versichert, dass Juden nicht diskriminiert werden würden, wollte das aber eigentlich gar nicht so richtig umsetzen. Und das IOC hat dann doch sehr darauf beharrt, wenigstens einen oder zwei sogenannte Alibi-Juden starten zu lassen, um die Weltmeinung zu beschwichtigen. Denn es gab eine große Boykottbewegung gegen Olympia in Nazi-Deutschland, in Amerika, in Großbritannien. Und das konnte damals sowohl den Winter- wie den Sommerspielen gefährlich werden. Und nach längeren Überlegungen hat man sich dann entschlossen, sogenannte Halbjuden, das war ja eher ein umgangssprachlicher Begriff, starten zu lassen. Rudi Ball in Garmisch-Partenkirchen und im Sommer dann Helene Meyer, eine Fechterin. Rudi Ball war Eishockeyspieler. Und ja, die Strategie ist im Grunde aufgegangen. Es ist gelungen, der Boykottbewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen und durch diesen Schachzug die Spiele erfolgreich stattfinden zu lassen.
Bei den Olympischen Spielen ehrenhafte Kämpfer zu sein und die Regeln der Spiele zu achten. Wir nehmen teil in ritterlichem Geiste zur Ehre unserer Länder und zum Ruhme des Sports.
Und so können die Spiele in Garmisch-Partenkirchen auch wirklich vom Regime in Berlin perfekt genutzt werden. Als Propagandashow, die Nazi-Deutschland als friedlichen und vor allem modernen und effizient arbeitenden Staat darstellt. Mit Erfolg, wie der Kommentar von US-Korrespondent William Shirer zeigt.
Er schreibt nach den Spielen, das war ein angenehmeres Zwischenspiel, als ich erwartet hatte. Zu viel SS und Militär überall, doch die Szenerie der Bayerischen Alpen superb, die Bergluft belebend, die rotbäckigen Mädchen in ihrer Skikleidung attraktiv. Insgesamt ist den Nazis eine großartige Propagandaveranstaltung gelungen. Sie haben die meisten ausländischen Besucher stark beeindruckt durch die großzügige und reibungslose Art der Abwicklung der Spiele.
Also sind die Spiele von Garmisch-Partenkirchen auch in dieser Hinsicht eine Generalprobe für die großen Olympischen Spiele im Sommer in Berlin. Dort lässt derweil Hitlers Lieblingsarchitekt Albert Speer die Bauten für die Spiele in Berlin errichten.
In Berlin können die Organisatoren dabei auf die Erfahrungen von Garmisch-Partenkirchen setzen. Das Trugbild von der freundlichen Diktatur kann so auch in der Hauptstadt aufrechterhalten werden. Wie bei den Winterspielen werden da offen antisemitische Plakate und Schaufensterdekos entfernt und die Schilder abgeschraubt.
Die SS bekommt sogar einen eigenen Leitfaden ausgehändigt, wie mit unbequemen Fragen von ausländischen Gästen umzugehen sei. Titel: Olympiafragen für den SS-Mann. Ein Flugblatt, das nur für den Dienstgebrauch bestimmt ist.
Aber auch die vorgeschlagenen Antworten lassen keinen Zweifel an den Absichten der Nazis aufkommen, finde ich zumindest. Auf die Frage, warum unterhaltet ihr noch Konzentrationslager, sollen SS-Männer antworten, um Verbrecher und Untermenschen nicht wie früher nach Absitzen ihrer Zuchthausstrafe auf die schutzlose Bevölkerung loszulassen und weiterhin um unverbesserliche Staatsfeinde in Gewahrsam zu halten.
Und auch sonst läuft die Propagandamaschine in Berlin natürlich auf Hochtouren. Es soll zum ersten Mal einen Fackellauf geben. Und in öffentlichen Fernsehstuben, ja auch das gab's dann mittlerweile, sollte das neue Medium ausgewählte Wettkämpfe zeigen. Ein Sonderdienst des deutschen Kurzwellensenders verbreitete Olympianachrichten auf fast allen Kontinenten. Und Leni Riefenstahl drehte den zweiteiligen dokumentarischen Propagandafilm Olympia, der zu dem bekanntesten Film der NS-Zeit wird. Nach den Winterspielen von Garmisch-Partenkirchen und den Sommerspielen von Berlin aber zeigt der NS-Staat schnell wieder sein wahres Gesicht. Das Nachbarland Österreich wird 2 Jahre nach den Spielen von Garmisch widerstandslos ins Deutsche Reich einverleibt. Und gleich nach den Spielen wird die Diskriminierung und die Verfolgung von Jüdinnen und Juden immer aggressiver. In Garmisch ist der Frieden der Spiele so schnell geschmolzen wie der Schnee auf dem Gudiberg. 2 Jahre nach dem Ende von Olympia werden 44 Jüdinnen und Juden aus dem Ort vertrieben und am 9. November 1938 brennen in der Pogromnacht in ganz Deutschland die Synagogen.
Auch der Olympische Frieden von 1936 ist schon bald Geschichte. Die Wehrmacht fällt im März 1939 in die Tschechoslowakei ein. Hitler zerschlägt den Staat und besetzt die Hauptstadt Prag.
Spätestens jetzt müsste klar sein, ein Land, das die friedliche Völkerverständigung unterstützt, ist der ehemalige Olympiagastgeber Deutschland nun nicht mehr. Doch genau in dieser Zeit, im Sommer 1939, erhält Deutschland vom IOC noch einmal den Zuschlag, Olympische Spiele auszurichten, und zwar für 1940. Wieder in Garmisch-Partenkirchen.
Das muss man sich mal vorstellen. Die Historikerin Jutta Braun kann über diese Entscheidung des IOC nur den Kopf schütteln.
Zu diesem Zeitpunkt war völlig klar, was das NS-Regime war. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich schon die Novemberpogrome von 1938 ereignet, mit der Ermordung von Jüdinnen und Juden und der Zerstörung ihrer Grundlage, ihrer existenziellen Grundlage. Zu diesem Zeitpunkt war bereits das Münchner Abkommen gebrochen. Zu diesem Zeitpunkt standen bereits deutsche Truppen in Prag. Es konnte also gar kein Missverständnis mehr geben, um was für einen kriegerischen Staat es sich im Fall von NS-Deutschland handelt und auch um was für einen rassistischen und verbrecherischen. Und dass man das dennoch gemacht hat, zeigt eben, dass das IOC in dieser Hinsicht überhaupt gar keine Skrupel kannte.
Die Nazis jedenfalls können ihr Glück kaum fassen. Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten erklärt den Beschluss des IOC zum olympischen Sieg Deutschlands.
Und dann geschieht etwas, das den olympischen Geist der friedlichen Völkerverständigung endgültig ad absurdum führt. Deutschland bereitet sich auf einen Krieg und gleichzeitig auf die Olympischen Winterspiele 1940 in Garmisch-Partenkirchen vor. Krieg und olympischer Frieden, offenbar kein Widerspruch mehr.
Und damit das auch alle Welt glauben mag, werden die Propagandamaßnahmen für Olympia 1940 intensiviert. Die Planungen für die Eröffnung stehen auch schon bald. 12.000 deutsche Skifahrer sollten zur Eröffnung sternförmig auf Hitler zufahren. Bis November 1939 werden 10 Millionen Reichsmark zur Finanzierung der Spiele zugesagt und die Wehrmacht soll die Vorbereitung der Spiele mit allen Mitteln unterstützen.
Aber der Krieg, den Deutschland im Spätsommer 1939 mit dem Überfall auf Polen entfacht, lässt keine Olympischen Spiele mehr zu. Nicht in Garmisch oder sonst wo auf der Welt. Die Olympischen Spiele von Garmisch-Partenkirchen 1940 werden ersatzlos gestrichen.
Erst nach dem Krieg, erst 1948, also 12 Jahre nach den Spielen von Garmisch-Partenkirchen, gibt es wieder Olympische Winterspiele in St. Moritz in der Schweiz. Deutschland wird von der Teilnahme ausgeschlossen. Erst 1952 darf die Bundesrepublik Deutschland wieder Athletinnen und Athleten zu Olympischen Spielen schicken.
Zu friedlichen Olympischen Spielen sei bemerkt. Das war's von uns. Heute haben wir uns gefragt, wie war das damals, als Olympia seine Unschuld verloren hat?
Servus, auf Wiederhören und ciao, sagt Michael Zamitzer
und Christian Schaff.